Hallo, ich bin Ivan Blatter, dein Produktivitätscoach. Ich führe dich und dein Team dazu, produktiver und dabei stressfrei zu arbeiten. Heute spreche ich mit meinem Gast darüber, ob und wie dieses verrückte Jahr 2020 unser Führungsverständnis verändert hat. Einmal die Woche bin ich ja live auf YouTube, LinkedIn und Facebook und gebe ein paar Tipps und Hinweise für ein besseres Selbst- und Zeitmanagement. Etwa einmal im Monat habe ich auch einen sehr spannenden Gast dann bei mir und wir führen ein Gespräch. Die Idee ist, dass ich nach dieses Gespräch hier nehme und dann die wichtigsten, die Kernaussagen daraus herausschneide und dann noch kommentiere, wie ich das aus Sicht eines Produktivitätscoaches sehe. Das war der Plan. Jetzt hat mein letzter Gast so viele gute Aussagen einfach so rausgehauen, die teilweise auch gar nicht unbedingt direkt etwas mit Zeitmanagement zu tun haben oder mit einer höheren Produktivität, aber von denen ich weiß, dass sie dich auch weiterbringen, so dass ich mich dann entschieden habe, nicht nur einzelne Ausschnitte aus dem Gespräch, sondern das gesamte Gespräch auch hier im Podcast zu posten. Das heißt, nach diesem Intro wirst du einen kleinen Bruch in der Audioqualität feststellen. Das heißt dann, das ist der Moment, wo ich dann wirklich auf die Audiospur dieses Lives hier umschalte. Das Gespräch ist ein bisschen geschnitten. Alles, was man sehen muss, habe ich natürlich rausgenommen. Aber alles, was man auch hören kann, ist drin geblieben. Ja, wenn du das gesamte Gespräch sehen willst, dann kannst du das natürlich tun. Du findest den Link zum eigentlichen Interview, das auf YouTube erschienen ist, in den Shownotes. Und die Shownotes findest du unter ivanblatter.com/277. So, der Gast, den ich da begrüßen durfte, das ist kein Unbekannter. Der war schon ein paar Mal hier in meinem Podcast. Wir haben eine Zeit lang auch sogenannte Doppelkicks gemacht. Das war etwa vor 170 Folgen oder sowas, aber ich bin sicher, du kennst ihn schon. Er hat auch ein Buch geschrieben, dessen Untertitel lautet »So arbeiten Ihre Mitarbeiter eigenverantwortlich und selbstständig«. Das ist ja eigentlich zu jeder Zeit interessant, aber dieses verrückte Jahr 2020 hat dazu geführt, dass die Aussage noch an Brisanz gewonnen hat. Wer könnte uns da besser die Zusammenhänge erklären als ein ausgewiesener Führungsexperte? Und genau deshalb habe ich, du weißt schon wen, meinen Freund Bernd Gerob gefragt, ob er mir ein paar Fragen dazu beantworten mag. Dass er das kann, ist klar, denn er hat umfangreiche Führungserfahrung gesammelt und zwar auf allen Hierarchieebenen, die man sich so vorstellen kann. Ich weiß aber auch, dass er sein Wissen wunderbar auf den Punkt bringen kann, denn schließlich heißt ja sein Podcast auch Führung auf den Punkt gebracht. Und wir tauschen uns in unserer Mastermind-Gruppe mit ein paar anderen zusammen seit inzwischen gut 6 Jahren regelmäßig über unsere Unternehmen aus. Ja, ich freue mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview nimmst, lieber Bernd, und sage herzlich willkommen.
Vielen Dank, Ivan. Ich bin froh, dabei sein zu dürfen. Klasse.
Besucht man deine Webseite, dann sieht man auf der Startseite einen großgeschriebenen und fettgedruckten Satz, nämlich «Sie wollen motivierte Mitarbeiter?». Das ist natürlich eine rhetorische Frage, denn wer will das nicht? Die Frage, die sich mir natürlich stellt, kann ich überhaupt Mitarbeiter motivieren?
Ich kann sie vielleicht inspirieren, aber ich bin auch der Meinung, dass man sie nicht motivieren kann. Und ich bin auch der Meinung, dass man in der Regel sie nicht motivieren muss. Es geht mehr darum, dass man die Mitarbeiter nicht demotiviert. Ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ich will das mal an Folgen klar machen. Wenn jemand sich entscheidet, für dein Unternehmen zu arbeiten und er ist am ersten Tag in deiner Firma, dann kannst du davon ausgehen, dass der hoch motiviert ist. Da musst du nichts tun. Der ist von sich aus intrinsisch motiviert, denn er hat sich ja für dich und dein Unternehmen entschieden. Und bei manchen, leider teilweise bei vielen, verfliegt diese Motivation. Aber sie verfliegt nicht einfach so, sondern in der Regel, weil die Mitarbeiter dann demotiviert werden. Das kann durch den Chef sein, das kann durch ein blödes System sein, durch Bürokratie, was weiß ich. Es ist also Aufgabe der Führungskraft, erstmal hauptsächlich dafür zu sorgen, dass die eigenen Mitarbeiter nicht demotiviert werden.
Mhm. Sehr, sehr schön. Da werden wir nachher wahrscheinlich auch noch den einen oder Gedanken dazu miteinander diskutieren. Wie gesagt, ich habe ja so 2, 3, 24 Fragen vorbereitet. Und wenn jemand von den Zuschauern will, einfach die Chatbox auf der Seite nutzen, dann nehmen wir das auf. Du hast auch gesagt, eben, man kann davon ausgehen, die Leute sind ja intrinsisch motiviert, vor allem, wenn sie zu Beginn mal in deinem Unternehmen auch beginnen. Die wollten ja dahin. Die haben sich auch bewusst dafür beworben, für den Job. Und die wollten das. Wie ist das eigentlich bei dir? Dieses Jahr hier, 2020, hat sehr viel auch Eigenmotivation uns allen auch tatsächlich abverlangt. Ständiger Wandel, ständiges Anpassen an neue Gegebenheiten und dann für uns Unternehmer auch irgendwo die Sorge, wie geht das weiter? Werde ich dieses Jahr hier überhaupt wirtschaftlich überstehen, überleben letztendlich? So heißt es doch für viele Unternehmen. Was hat sich für dich in diesem Jahr speziell verändert, für dich und dein Unternehmen?
Also bei mir hat sich auch einiges verändert, gerade wo du das ansagst. Ich glaube, Mitte März war das, als so die ersten Regelungen hinsichtlich Corona kamen. Und genau zu dem Zeitpunkt hat mein erster Mitarbeiter, Vollzeitmitarbeiter, angefangen. Wir arbeiten, das ist Herr Alex, wir arbeiten hauptsächlich remote jetzt. Ursprünglich war das mal gedacht, also ich hatte ihn im Februar eingestellt, wo das noch nicht so klar war, dass, weil er wohnt in Bamberg, ich in Aachen. Und dann hatten wir gesagt, naja, dann kommst du halt jetzt zur Einarbeitung, einmal die Woche fährst du mit der Bahn zu mir, kannst du schön übernachten und dann haben wir einen Tag zusammen. Und dann kam diese ganze Corona-Geschichte und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir das hauptsächlich online machen. Und wir haben uns halt einmal pro Monat mehr oder weniger getroffen. Und was soll ich sagen, das hat super funktioniert. Wir treffen uns mindestens alle 2 Tage, auch wenn es nur ganz kurz ist, über Zoom. Und halt einmal im Monat, so im Schnitt jetzt, war das, dass wir uns real getroffen haben. Und das hat super funktioniert. Ich habe natürlich auch einen sehr motivierten Mitarbeiter und ich habe auch das Gefühl, dass er in der Zeit auch, dass ich einiges richtig gemacht habe, dass er zumindest bisher nicht demotiviert ist. Also er macht jedenfalls einen super Job. Da bin ich sehr glücklich drüber, dass das so funktioniert. Was sich noch geändert hat, vielleicht dazu, ich war bisher immer davon überzeugt gewesen, also ich mache schon sehr viel online mit der Online-Leadership-Plattform und allem, auch Coaching, so wie du ja auch, oder Mentoring, 1:1, mal so eine Stunde, mal 2 Stunden Webinar oder sowas, aber ich war immer davon überzeugt gewesen, naja, aber ein Eintages-Workshop, das kannst du nicht einfach nur online machen, das funktioniert nicht. Und wenn man es richtig macht, funktioniert das durchaus. Also das habe ich gelernt, weil wir es halt machen mussten. Und da bin ich ganz erstaunt. Und das hat ziemlich viel bei mir getan, dass ich auch jetzt, auch wenn Corona hoffentlich irgendwann mal sich verdünnisiert durch Impfungen oder weiß der Teufel wie, dass ich sage, ich möchte so weit wie möglich die Sachen online machen. Jedenfalls so weit, dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass es in der Realität stattfinden muss. Ich möchte es nicht missen. Also es gibt so ein paar Punkte, die sind schon schön, wenn man sich mit Leuten trifft. Also das vermisse ich schon. Zum Beispiel habe ich auch diese Präsenztreffen. Da bin ich schon froh, wenn ich das wieder machen muss. Aber dass man das stärker noch runterfahren kann, als wir es bisher hatten, das hat sich bei mir eindeutig verändert, ja.
Jetzt haben ja wir beide, du und ich, ja auch den Vorteil, dass wir natürlich uns schon längere Zeit in dieser Online-Welt bewegen. Also Zoom war für uns nicht die große Offenbarung wie für viele andere, sondern das kennen wir schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Eben, wir treffen uns auch seit über 6 Jahren eigentlich in Zoom. Ich glaube, wir haben nie ein anderes Tool benutzt. Ich glaube, das war von Anfang an tatsächlich so. Und wir haben ja schon immer, du hast das auch gesagt, Mentoring, Coachings auch tatsächlich 1:1 gemacht. Ich glaube, die Schwierigkeit ist schon eben, wenn du gerade einen neuen Mitarbeiter hast und den remote einarbeiten musst. Ich freue mich natürlich, dass das wunderbar bei dir geklappt hat. Ich wäre erstaunt gewesen, wenn nicht, weil als Führungsexperte...
Nee. Ivan, das hat mir mal ein Schweizer Experte gesagt, der Leuchtturm ist an seinem Fuße dunkel. Und das kann durchaus vorkommen. Also da ist eine Zeit vor.
Genau, da wollte ich drauf hinaus, selbstverständlich. Genau so ist es. Das ist ja häufig, werden ja so Experten, Coaches, da geht man davon aus, dass sie alles selber super im Griff haben, aber wir kämpfen mit genau denselben Dingen wie alle anderen auch. Genauso wie auch sich, wie ein Zahnarzt sich auch jeden Tag mehrmals die Zähne putzen muss und sich dazu aufraffen muss, halt Zahnseide zu benutzen. Das fällt den Zahnärzten nicht leichter als uns, da bin ich überzeugt davon. Ich habe nie einen gefragt, aber genauso ist es natürlich auch bei uns. Wir haben dieselben Herausforderungen wie alle. Wir wissen vielleicht, wie wir mit diesen Herausforderungen umgehen können und wir finden vielleicht schneller eine Lösung, aber umsetzen müssen wir es ja ohnehin und müssen wir es ja auch trotzdem. Ja. Das heißt, dein Business hat sich schon insofern eben verändert, dass du jetzt auch viel mehr online machst. Was heißt denn das auch für das Thema Führung? Und jetzt spreche ich nicht nur dich als Führungsexperte für deinen Mitarbeiter an, sondern einerseits das Thema Selbstführung und andererseits als Coach führst du ja auch deine Kunden. Das sind ja auch alle Führungsthemen, die mitspielen. Welche Learnings haben sich denn daraus so ergeben?
Ich glaube, es ist noch wichtiger, egal wie du es machst, dass diese Selbstführung immer mehr nach vorne kommt. Auch das, was du ja auch verkörperst, wie kriege ich es hin, dass ich nicht nur einfach meine Zeit, sondern auch meine Energie entsprechend so einstellen kann und dass ich vernünftig funktionieren kann. Selbst im Homeoffice, selbst wenn man das Gefühl hat, alles andere bricht irgendwie zusammen. Das ist die Grundlage, auch wenn ich andere Leute führen will. Ich muss erstmal mich selbst führen können, weil warum ist das gerade in so einer Zeit so wichtig? Weil wir sehen uns nur über solche Zoom oder solche Sachen und ich weiß ja gar nicht mehr, was der Mitarbeiter macht. Das ist für viele Führungskräfte, die sonst sagen, ja, ich sehe ja mal, was der ist da um 9 gekommen, jetzt geht er um 17 Uhr, aber er saß die ganze Zeit am Schreibtisch, der arbeitet. Das ist alles, fällt alles weg. Und ganz ehrlich, das ist auch gut so. Denn jetzt kommt es drauf an, kann ich wirklich führen oder mache ich nur Command and Control? Und da gibt es welche, die haben das ganz gut raus und da gibt es welche, die tun sich da wirklich schwer mit. Und zwar auf beiden Seiten, die Mitarbeiter wie auch die Führungskräfte. Wie gesagt, die Voraussetzung dafür, dass das funktioniert, ist, dass nicht nur der Chef diese Selbstführung kann, sondern auch der Mitarbeiter. Die Schwierigkeit ist aber, wenn der Chef es nicht kann und der Mitarbeiter versucht es, dann knallen die aufeinander. Deswegen Selbstführung ist da, glaube ich, eine ganz, ganz entscheidende Sache.
Ich glaube auch, dass Führungskräfte, wir oder generell Führungskräfte, natürlich auch gespiegelt werden. Und es heißt ja auch so schön, der Fisch stinkt vom Kopf. Oder man mischt die Treppe von oben nach unten oder irgend sowas gibt's ja auch, diese Sprüche. Und die haben halt schon etwas. Wir werden gespiegelt, im Positiven, aber eben auch im Negativen. Und wenn der Chef die Selbstführung nicht im Griff hat, dann muss er sich auch nicht wundern, wenn weiter unten das Chaos tatsächlich auch ausbricht.
Und ich glaube, das ist etwas. Vielleicht mal ein Beispiel da, um das klarer zu machen. Wenn ich von Selbstführung spreche, heißt das, ich muss genügend Zeit haben, egal ob als Mitarbeiter oder als Chef, wo ich ungestört an Sachen arbeiten kann. Wenn ich aber jetzt einen Chef habe, der immer ständig sagt, das brauche ich ja noch. Und weil ich der Chef bin, rufe ich meinen Mitarbeiter mal kurz an. Wie sieht's denn aus, ne? Ja, da unterbreche ich den ja. Das heißt, der fühlt sich auch dann kontrolliert zu Hause. Und all diese Sachen. Das heißt, wenn der Chef nicht sich selbst so führt, dass er sagt, das bräuchte ich jetzt, naja, arbeite ich an was anderem weiter, ich schreibe es mir auf, bei unserem nächsten Call besprechen wir es. Wenn er nicht solche Kleinigkeiten schon mal für sich in der Selbstführung hat, dann hat das genau die Auswirkungen, die du eben sagst, der Fisch stinkt dann vom Kopf. Ja. Da kann der Mitarbeiter machen, was er will. Er wird immer rausgerissen oder fühlt sich beobachtet. Das macht keinen Spaß, so zu arbeiten, wenn ich ständig in so einer Situation bin.
Ja, absolut. Also das kann ich auch bestätigen, auch von mir selber letztendlich natürlich, aber auch in Zusammenarbeit mit meinen Kunden. Du hast vorhin etwas sehr Spannendes gesagt, eben wenn der Mitarbeiter nicht mehr im selben Raum sitzt oder im selben Büro, dann kann ich nicht mehr, ich glaube, Command and Control genau darüber führen. Sondern ich muss anders führen. Was heißt das dann, eher über Vertrauen, über Ziele, über klare Aufgaben oder worüber denn?
Im Endeffekt ist der große Begriff, der da drüber steht, Vertrauen. Das heißt, als erstes Mal muss ich davon ausgehen, dass mein Mitarbeiter jetzt nicht die Sache ausnutzt. selbst wenn das in einem von 10 Fällen mal passiert. Wenn ich aber davon ausgehe, dass das immer passieren, dass ich ihn kontrollen muss, würde ich ja 9 von 10 Leute bestrafen, obwohl sie eigentlich das Vertrauen absolut verdient haben. Also gehe ich erstmal in Vorleistung mit Vertrauen, mache regelmäßige Gespräche. Wir machen, so wie du es eben sagtest, wir vereinbaren bestimmte Ziele oder To-Dos. Und dann können wir in den Gesprächen darüber sprechen, wie sieht es denn aus? Haben wir das abarbeiten können? Hast du das und das gemacht? Super, kannst du noch mehr machen? Oder nee, funktioniert nicht. Also in der Art, wenn ich da das Vertrauen habe, dass der Mitarbeiter auch wirklich, und das sollte ich erstmal haben, dass der nicht so, jo, super, jetzt sind wir im Homeoffice, lalala, und tschüss, der Chef sieht mich nicht, lalala. Das wird dann sein, wenn vorher schon ziemlich viel kaputt war. Dann ist auch keine Unternehmensvision in der Regel da. Klare Ziele haben wir sowieso nicht. Es wurde nur Micromanagement gemacht. Da passieren dann wahrscheinlich auch solche Sachen. Wenn ich das aber nicht gemacht habe, wenn ich vorher wirklich schon so auf diese Sachen geachtet habe, dann ist das nicht das Problem. Es ist eher das Problem, dass die meisten Führungskräfte, mit denen ich zusammenarbeite oder Unternehmer, dass die sagen, nee, das verstehe ich, ich möchte auch vertrauen. Ich fühle mich aber total, ich weiß nicht genau, was ich machen soll. Ich habe so viel Operatives zu tun. Die nehmen sich nicht die Zeit, dieses Vertrauen auch wirklich aufzubauen. Gerade jetzt im Online ist es dann wichtig, dass ich regelmäßig, ich nenne die One-on-Ones, wo ich wirklich nur 1:1, also Teamgespräch ist alles gut und schön, aber ich muss auch regelmäßig am besten so normalerweise würde ich sagen mindestens alle 14 Tage jetzt in dieser Zeit, wo die Leute zu Hause sind, je nach Mitarbeiter muss ich das vielleicht auch einmal am Tag oder alle 2 Tage machen in einem One-on-One, das muss auch nicht lang sein, 10 Minuten, Viertelstunde, wo ich aber einfach nur über Sachen spreche und wie geht's dir denn, wie läuft's denn, also auch persönliche Sachen und wirklich dran interessiert sein, das ist eine Sache, die das Vertrauen dann aufbaut. Der Riesenvorteil, den das hat, ist, wenn ich eine solche Vertrauenskultur durch One-on-Ones aufbaue, ist, dass der Mitarbeiter mehr versteht, wie ich ticke, weil ich erzähle halt auch was, vielleicht auch was, weil mir schiefgegangen ist. Meine Erwartungshaltung kann ich viel besser rüberbringen. Aber auch umgekehrt kriege ich mit, was bei dem Mitarbeiter momentan los ist, wenn er das Vertrauen hat, dass ich das nicht missbrauche. Wenn er mir also sagt, weißt du, bei mir momentan, du siehst ja, wie es hier aussieht, gut, und drüben, wir haben momentan die 2 Kinder da, der eine schreit, ich kann mich nicht konzentrieren, also ich habe bestimmt nicht den Output, den ich sonst momentan habe. Diese ehrliche Rückmeldung kriege ich aber nicht, wenn er kein Vertrauen zu mir hat. Wenn der Angst hat, wenn ich das jetzt sage, dann schmeißen die mich raus oder packen mich noch auf mehr auf Kurzarbeit, keine Arbeit, irgendwas. Dieses Vertrauen ist so entscheidend, damit man remote auch wirklich vernünftig zusammenarbeiten kann.
Ich glaube, das ist ganz entscheidend. Du hast das auch zu Beginn in einem kleinen Nebensatz gesagt. Es geht wirklich auch darum, sich auszutauschen und mal zu fragen, wie geht es dir eigentlich? Sobald dann plötzlich habe ich nicht mehr alle 2 Wochen ein 101 mit meinem Chef, ein 1:1 Gespräch, sondern alle 2 Tage. Und dann habe ich ja dann auch vielleicht Angst, oh, jetzt will er mich noch mehr kontrollieren. Jetzt hat er Angst, ich bin im Homeoffice und der macht nichts mehr Produktives. Ich glaube, da muss man als Führungskraft extrem aufpassen, dass man nicht plötzlich das ausstrahlt, vor allem wenn vorher die Vertrauenskultur nicht ganz so ausgebildet war, wie sie sein könnte.
Stimmt. Also was da extrem hilft, ist, wir sind ja dann alle, sagen wir, bisher miteinander zusammen gewesen und jetzt sind wir in dieses Homeoffice, Pseudo-Homeoffice quasi, weil es erzwungen ist, reingeworfen worden. Und ich glaube, es ist extrem hilfreich, wenn die Führungskraft dann auch sagt, ja, ich habe momentan auch meine Schwierigkeiten. Ich habe da auch das und die Schwierigkeiten. Ich habe mit der Technik, die funktioniert nicht. Oder ich habe vergessen, es tut mir leid. Also einfach Fehler zuzugeben, sodass der Mitarbeiter auch sieht, ja, der Chef hat auch da seine Probleme mit. Das ist auch nur ein Mensch. Das öffnet auch und baut auch Vertrauen auf. Also da sollte die Führungskraft nicht glauben, sie muss alles können und sie muss alles toll sein und etwas vorgeben, was sie nicht ist, das zerstört eher Vertrauen. Weil dann eine eine Distanz entsteht, weil der andere irgendwo merkt, irgendwas stimmt nicht, aber er gibt es nicht zu oder er sagt, spricht nicht drüber, also spreche ich besser auch nicht drüber. All diese Sachen spielen da ja mit. Eine andere Sache, die meiner Ansicht nach wichtig ist, ich muss mir sehr gut klar überlegen als Führungskraft, was für Regeln haben wir. Also klare Regeln hinsichtlich den Zielen. Ich muss klar meine Erwartungen rüberbringen. Wenn ich Zusagen mache, muss ich die auch, wenn es irgendwie geht, super einhalten, damit dieses Vertrauen nicht geschädigt wird. Ich sollte bei der Selbstorganisation, zumindest wenn ich es halbwegs im Griff habe, da kommt aber auch dieser Spruch, den wir ganz vorhin hatten, manchmal geht es schief, ja, der Leuchtturm ist am Fuße dunkel. Ist ein cooler Spruch, den ich dann anbringen kann, hast du recht, habe ich auch Mist gebracht. Aber ich weiß, wie es geht, ich versuche wieder in die Spur zu gehen und man kann auch drüber reden, wie machst du das denn? Wie koordinierst du, dass du nicht ständig in den Chats drin bist und was weiß ich. Banale Sachen eigentlich auch, wie schnell erwartest du, lieber Chef, wenn du eine E-Mail schickst, dass ich drauf reagiere? Wie machen wir das, damit da Klarheit herrscht? Das ist, glaube ich, das sind so grundsätzliche Sachen, die aber ganz, ganz entscheidend sind.
Das verstehe ich sehr aus der Sicht auch der Führungskraft. Und wir sprechen hier immer über Führungskräfte, die wollen und die können vielleicht nicht, die wissen vielleicht nicht, wie es geht, aber die sind ja eigentlich veränderungsbereit und willig. Wissen das, wenn ich jetzt Mitarbeiter bin und mein Chef Vertrauen, nee, ist da nichts. Also der ist wirklich einer, der am liebsten alle wieder zurück ins Büro holt, Corona hin oder her, weil dann kann ich schauen, ob die wirklich arbeiten. Die surfen sowieso den ganzen Tag nur herum. Und ich bin jetzt Mitarbeiter. Was kann ich jetzt machen? Ich sitze im Homeoffice, ich spüre dieses Vertrauen nicht. Bin ich da machtlos?
Ich will es mal so sagen. Ich würde mal überlegen, warum macht das mein Chef? Meistens ist es so, dass der Chef irgendwie eine Angst hat, dass ihm das alles aus den Fingern gleitet. Dass er quasi haftbar gemacht wird. Dass er, wenn irgendwas schief geht, steht er vor dem großen Boss da und muss irgendeine Aussage treffen. Das heißt, was kann ich als Mitarbeiter tun, um ihm diese Angst zu nehmen, sodass er mich gar nicht mikrokontrollen muss? Wenn ich so jemanden habe, der extrem mikrokontrollt, würde ich den nicht von 0 auf 180 Grad drehen können. Aber ich kann versuchen rauszukriegen, was erwartet er von mir. Ich kann das auch erfragen und kann dann, wenn ich das eine Zeit lang liefere, kann dann auf ihn zukommen und sagen, sag mal, müssen wir jetzt wirklich alle 4 Stunden den Call haben oder wird es nicht reichen, wenn wir vielleicht auch nur alle 2 Tage, du siehst ja, was brauchst du dafür, dass sie nur alle 2 Tage den Call haben? Wie kann ich dich unterstützen, damit du auch mehr Zeit hast? Also quasi die Argumentation, lieber Chef, ich helfe dir nicht nur, dass du mehr Vertrauen in mich haben kannst, sondern damit hast du ja auch einen Vorteil. Du hast mehr Zeit für die wichtigen Sachen. In dieser Richtung kann ich versuchen zu arbeiten. Ich muss aber dazu sagen, wenn einer ein Hardcore-Micromanager ist, werde ich den nur ein bisschen verändern können. Wenn mich das wirklich extrem stört, hat mich das wahrscheinlich schon am Anfang auch gestört. Das heißt, ich muss da in mich reinhören. Es gibt diesen schönen Spruch, love it, change it, leave it. Love it ist jetzt halt nicht der Fall. Also was kann ich ändern? Es kann 2 Sachen ändern. Ich kann verändern, so wie ich es eben gesagt habe. Ich kann versuchen, die Situation etwas anzupassen oder ich kann meine Einstellung dazu verändern. Ich weiß, dass das schwierig ist. Bitte nicht missverstehen, dass ich sage, gut, ist wie es ist, das ist halt der Chef. Ich mache vielleicht eine Liste, was nervt mich, was finde ich gut eigentlich an meinem Job. Und um mich so ein bisschen in eine Stimmung zu bringen, dass ich sage, naja, das ist jetzt nicht so doll, aber dafür ist eine Balance, das ist eine Bilanz, die ist unten positiv, also muss ich mit leben. Wenn ich das nicht kann, würde ich mir ein paar Wochen oder ein paar Monate, je nachdem, geben. Aber dann, ich sage immer, wenn jemand morgens schon ins Büro kommt oder seine Rechner anmacht, Montagmorgens, und jetzt kommt gleich der Chef wieder, ach du lieber Himmel. Und das sind mehr als 2 Tage pro Woche, wo ich diese Einstellung habe, dann stimmt was nicht. Und dann entweder ich verändere etwas an mir selber, wie ich es eben sagte, oder ich verändere die Situation, in welcher auch immer. Und wenn ich dann merke, ja, das ist toll, es geht nicht, ich kann es nicht machen, dann geht nur der dritte Weg. Love it, change it, leave it. Das heißt, ich muss mich nach einem anderen Job umsehen. Ich weiß, dass das hart ist und vielleicht auch gerade jetzt in dieser Zeit, aber es ist gesünder. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist jahrelang in so einem Ding zu hängen und sag, es muss ja. Ich werde immer kleiner, meine Schultern gehen runter und natürlich kriege ich mit der Zeit ein Magengeschwür oder ein Herzklabaster oder weiß der Teufel was. Das ist zwangsläufig eigentlich, wenn ich mich ständig drüber ärgere. Deswegen ändere entweder deine Einstellung, ändere die Situation und wenn keins von beiden geht und du hast es lang genug ausprobiert, dann brauchst du eine Strategie, um da rauszukommen, sonst gehst du kaputt.
Ja, das sehe ich genauso. Also ich denke, das ist wirklich auch hart manchmal, aber ich glaube, es ist auch so. Und vielleicht könnten wir auch versuchen, uns bessere Fragen zu stellen. Wenn ich mich frage, was will denn der Chef jetzt schon wieder? Oder, wie soll ich diesen Scheißtag überleben oder sowas? Dann gibt uns unser Kopf ganz viele Antworten auf diese Fragen. Wir könnten uns ja auch mal fragen, wie kann ich das Leben für mich und meinen Chef erleichtern, sodass er auch mehr Vertrauen gewinnen kann? Und dann werde ich mir auch ganz andere Antworten auch geben. Ich glaube, wir sollten wirklich auch aufpassen, welche Fragen wir stellen, nicht nur gegenüber anderen, sondern auch uns selber. Weil Fragen, die werden meistens beantwortet.
Sehr, sehr spannend. Noch eine Sache, ja. Ganz kurz, weil das passt gut. Ich würde dann auch vorschlagen, einfach mal so eine Liste zu machen. Ich male es hier mal auf, ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Einfach.
Mach dich mal groß.
Rechts, links, ne? Hier schreibe ich hin, was ich gut finde an meinem Chef und hier finde ich hin, was ich schlecht finde an meinem Chef. Und ich weiß jetzt schon, manche sagen, ja super, da ist die eine Seite voll und auf der anderen Seite steht gar nichts. Nee. Und jetzt gehen wir hin und für jede Sache, wo wir sagen, das ist schlecht an meinem Chef, machen wir einen Strich und sagen, was könnte das bedeuten auf der positiven Seite? Ja, nix, ist doch klar. Nee, kann sehr wohl was bedeuten. Also wenn jemand, zum Beispiel könnte ich hinschreiben, ein Chef, der mich mikrokontrollt. Was ist das, der Vorteil daran? Naja, er hat Interesse an meiner Arbeit, sonst wird das ja nicht tun. Also kann ich da Interesse an meiner Arbeit, selbst wenn mich das nervt. Aber das ist schon mal da. Und man kann sich da mal überlegen, was wäre denn, wenn mein Chef gar kein Interesse mehr an mir hat. Oh ja, was der Gerob macht, ist mir schnurzegal. Dann bin ich auch bald so, dass ich gar nicht mehr gebraucht werde. Ne? Das wäre nicht so gut. Also ist es eigentlich durchaus positiv. Und so kann ich, das ist ähnlich wie dann die richtigen Fragen stellen, so kann ich versuchen, an die Sache besser ranzukommen und mich in andere Situationen zu gehen, in einen anderen Mut. Ob das dann funktioniert, ist eine andere Sache. Wie schon gesagt, dann gibt es immer noch das Love it, change it, leave it. Aber das wären so Sachen, so Tipps, wie man vielleicht an die Sache rankommt und die Sache für sich verbessern kann.
Jetzt haben wir die Sicht der Führungskraft, die Sicht des Mitarbeiters auch angeschaut. Und dann ist es natürlich auch mein Job als Führungskraft, jetzt, wenn die Leute alle im Homeoffice sitzen, das Team irgendwie auch zusammenzuhalten. Also nicht nur die einzelnen Mitarbeiter an sich, sondern das Team als Ganzes. Weil irgendwo brechen da plötzlich auch die Bande, die halt entstehen, wenn man im selben Büro sitzt. Und jetzt auf Distanz ist das ein bisschen schwieriger. Heißt das, dass wir jetzt noch mehr Team-Meetings machen müssen? Oder sind da dieselben Prinzipien, die du jetzt eben auch bei den Einzelnen gesagt hast, also Vertrauen aufbauen, klare Regeln definieren etc.? Wie siehst du das?
Also ich denke, dass natürlich so Teamsitzungen auch schön sind. Man darf es nur nicht übertreiben. Also bei den Teamsitzungen ist wirklich aus meiner Sicht eher die Sache, dass man versucht, die so kurz und knapp wie möglich zu halten. Das wäre mein Urteil. Man kann sicherlich auch zum Beispiel sowas machen, dass man, wenn man das möchte, jeden Tag morgens in so einem Team, dass man sagt, von 8 bis 8.15 Uhr trifft man sich und quatscht ein bisschen rum. Entscheidend, das kann auch super funktionieren für den Teamspirit. Ich glaube aber, entscheidend ist, dass diese gemeinsamen Veranstaltungen, dass die auf freiwilliger Basis sind, wenn man so ein bisschen dieses, wie in der Kaffeeküche sich zu treffen. Es muss freiwillig sein. Wer dabei ist, ist dabei. Wer nicht, muss nicht. Und es sollte nicht ausarten. Es sollte auch da sagen, okay, von 8 bis 8.15 Uhr zum Beispiel, aber nicht von 8 bis 10 Uhr machen wir hier schön Glühwein trinken zu Hause. Wäre wahrscheinlich weniger hilfreich. Ich glaube, was noch viel entscheidender ist, und deswegen bin ich so ein Freund von den One-on-Ones, aber das bezieht sich auch, wenn ich so eine Teamsitzung habe. Ich muss, sobald es Veränderungen gibt, jetzt nicht nur in Veränderungen Homeoffice oder sonst was, ich muss immer darauf achten, keiner der Menschen will sich gerne verändern. Also alle finden Change gut, aber gechanged werden ist jetzt nicht der Brüller. Deswegen die meisten Menschen, du und ich, denke ich genauso, wenn was auf uns kommt, wir schauen erstmal immer auf die Gefahr und nicht auf die Chancen. Und deswegen ist ganz normal, dass Widerstand bei jeder Veränderung normal ist. Was, du bist jetzt alles im Homeoffice, wie soll das denn gehen? Ganz verständlich. Das ist nicht böse gemeint, das sind keine Bremser, sondern das gehört dazu. Wie kann ich damit umgehen? Es ist wichtig, frühzeitig Klarheit zu schaffen, frühzeitig die Leute zu involvieren und zu informieren. Informieren heißt auch, dass ich drüber spreche als Führungskraft oder Chef vom Unternehmen, wenn ich etwas nicht weiß. Ich kann dann zum Beispiel, ja, wir sind jetzt gezwungen alle im Homeoffice, die Umsätze sind um 50% eingebrochen. Ja, wie sieht das denn aus? Wird es Entlassungen geben? Wenn ich jetzt selbst noch keine Ahnung habe, dann sage ich das. Nein, ich weiß es momentan nicht. Aber wir sitzen dann und dann zusammen. Ich verspreche euch, nächsten Montag bringe ich euch da mehr Informationen. Und dann würde ich bei so einer Situation zum Beispiel, was ich immer da sage, versucht, wenn ihr es auch selbst nicht genau wisst, versucht in Szenarien zu denken. Und dann gibt drei Szenarien an. Das erste Szenario sollte immer das furchtbare Szenario sein, dass ihr das ansprecht, was wirklich, das kann passieren, aber das ist wirklich das Schlimmste. Also nehmen wir mal an, ja, die Aufträge sind um 50% angegangen, wir haben jetzt drei Szenarien momentan. Und dann spreche ich über das erste Szenario. Das ist nicht schön. Das erste Szenario heißt, wenn das so weitergeht, dann werden wir wahrscheinlich, so leid es mir tut, 20% der Belegschaft entlassen müssen. Wir werden sie nicht in Kurzarbeit kriegen, wir werden sie entlassen müssen. Entscheiden wird sich das in den nächsten 2 Monaten. Bisher unsere favorisierte Szenario ist aber, dass wir mit Kurzarbeit durchkommen und niemanden entlassen müssen. Momentan sieht das auch eher so aus. Es kann aber auch sein, jetzt kann ich die Option nach oben zeigen, ist momentan, sieht das noch nicht so aus, aber es kann auch sein, dass es in 2 Monaten wieder ganz anders abgeht. Aber ganz ehrlich, ich glaube da nicht dran, ich glaube an unser realistisches Ding. So kann ich auch mit Situationen umgehen, wo die Leute einfach Angst haben. Viel wichtiger, als dass ich denen irgendwas erzähle, wo ich auch nicht hinterstehe, ist, dass die Leute merken, das, was er sagt, darauf können wir bauen. Da ist wieder dieses Thema Vertrauen. Das ist das Entscheidende dabei. Dass, wenn ich da ja ehrlich bin und auch das sagen kann, ich weiß es nicht, aber ich habe mir da Gedanken zu gemacht. Damit hat man viel erreicht, glaube ich. Das ist ganz entscheidend.
Damit hast du mir natürlich den Bogen weggenommen. Ich wollte gerade sagen, dann sind wir wieder beim Vertrauen, eigentlich wie zu Beginn bei den 1:1. Das scheint ja wirklich so ein Schlüsselbegriff zu sein. Klarheit habe ich jetzt am Schluss auch gehört. Ich sage glasklar, welche sind die Szenarien und ich beschönige nichts. Ich stelle mich einigermaßen geschickt an, dass ich eben zuerst den Worst Case sage und dann so den realistischen Case und dann den guten Case. Das ist aber eher so ein strategisches Ding, wie verkaufe ich letztendlich eine schlechte Botschaft, und das ist ja auch okay. Aber auch da, so baue ich natürlich auch Vertrauen auf über Klarheit letztendlich.
Ja, aber ich finde das ganz wichtig, das ist kein Marketing-Trick oder Manipulation. Genau. Sondern es geht darum, dass ich die Leute wirklich abhole. Ich rede nicht Manager-Gewäsche, wir haben da Synergieeffekte und blablabla, so ein Käse, sondern hören mir die Leute gerade jetzt zu, weil sie Angst haben, dass sie sagen, es kann sein, dass Entlassung geben. Und genau darauf gehe ich ein, dass ich sage, ja, es kann sein, ich kann es nicht ausschließen. Das ist der Worst Case, 20% wahrscheinlich, wenn dieser Fall eintritt. Und dann hole ich sie ab und kann sie mitnehmen. Das hat nichts mit, aus meiner Sicht, negativer Manipulation zu tun.
Ja, sehe ich genauso, sehe ich definitiv genauso. Im Gegenteil, es schafft ja auch Vertrauen und Klarheit. Also Das ist ja, ja genau das Gegenteil von der Manipulation. Und man zeigt sich auch menschlich. Führungskräfte müssen nicht immer alles wissen und können, sondern man darf wirklich auch sagen, ich weiß es nicht. So sieht es aus. So läuft auch der Entscheidungsprozess. In 2 Monaten entscheiden wir etc. Und das schafft dann eben Vertrauen. Mhm. Nehmen wir jetzt mal an, lieber Bernd, jetzt sitzt hier einer und hört uns beiden so zu und irgendwie fühlt er sich unwohl oder ein wenig ertappt und denkt so, das, was der Gerob da erzählt, hier Command and Control, das bin ja ich. Ich schaue hier in einen Spiegel, das bin ja ich. Genauso behandle ich meine Mitarbeiter. Mein Gott, ich will das unbedingt ändern. So kann es nicht weitergehen. Was wären dann die ersten Schritte? Du hast vorhin mal gesagt, häufig ist Micromanagement, Command and Control hat auch damit zu tun, dass wir keine Vision haben oder keine Ziele. Müssten wir dann da anfangen, also wirklich ganz, ganz bei der Basis?
Ja, also das ist, wie ich in dem Leadership Intensive Programm vorgehe, das ist mein Mentoring-Programm, Unternehmer, die so zwischen 5 und 50 Mitarbeiter haben. Das ist häufig so, dass der so Unternehmer ein kleines Unternehmen aufgebaut hat, sehr erfolgreich, hat erst 5, dann 10 Mitarbeiter, jetzt hat er 12, 13 und er merkt, er hängt im Hamsterrad drin. Das hat alles super funktioniert, er ist aber nur bis dahin gekommen. Wenn er jetzt weiter will, muss er was verändern. Und häufig ist das so, dass diese Unternehmer die Experten waren und deswegen so ein bisschen in dieses Command and Control reingekommen sind. Gar nicht, dass die jetzt gerne den General spielen würden. Die wünschen sich ja auch, dass ihre Mitarbeiter mehr mitdenken, aber die sind ja auch so erzogen worden über die Zeit. Und dort geht es erstmal darum, dass die Leute, das ist wieder das Gleiche wie vorhin, in die Selbstführung kommen. Das heißt, die müssen sich erstmal die Zeit nehmen, um überhaupt mit Strategie, Unternehmensvision oder sowas sich zu beschäftigen. Und dann, wie du sagst, ist das die Basis. Erstmal muss ich legen, für was stehen wir denn? Was ist unser Geschäftsmodell? Und das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Sache, warum ich auf diesem Geschäftsmodell auch so ein bisschen rumdrücke. Weil häufig sagst du und auch ich, ja, ihr müsst dann natürlich delegieren. Und dann sagt der Chef, ja, meine Leute arbeiten schon wie verrückt. Wie sollen das gehen? Ich kann ja gar nicht delegieren. Ich habe gar nicht das Geld dazu, jemanden jetzt einzustellen, dem ich das delegieren kann. Und dann ist es so wichtig, nicht nur auf die Unternehmensvision, wo wollen wir hin, sondern auch auf das Geschäftsmodell, die Positionierung, gerade beim Kleinunternehmen hinzugehen und sagen, wie kriegen wir es hin, mittelfristig, dass wir so gut positioniert sind, um einen hohen EBT zu erreichen, einen hohen Profit zu erreichen. Denn alle Unternehmen, egal welche Branche, das ist immer, ja, in unserer Branche ist das Unsinn. Man braucht nicht nur die Zahlen zu nehmen. Das Problem ist immer, dass der mittlere EBT genommen wird, der mittlere Profit. Und dann sagt, ja, wir sind ja auch bei 7-8%. Ja, das ist der mittlere. Da sind ganz viele reingerechnet, die negativ sind. Alle Firmen in einer Branche, egal welcher, die richtig gut sind, die Nummer 1 sind, Nummer 2, sind alle super positioniert und haben alle einen zweistelligen EBT. Und wenn ich einen zweistelligen EBT habe, dann sage ich so, und jetzt suche ich mir einen Mann, dem ich genau diese Sachen delegieren kann als Beispiel. Also deswegen gehört diese ganze Sache extrem zusammen. Unternehmensvision, Positionierung, wenn ich da Klarheit drüber habe, kann ich diese Klarheit auch ausstrahlen. Und dann gehe ich als nächstes hin und sage, okay, wie kriege ich jetzt hin, dass ich meine Erwartungen an meine Mitarbeiter rüberbringe? Wie kann ich denen helfen, dass sie selbstständiger arbeiten? Da heißt helfen auch, dass ich mich unter Umständen stärker rausziehen muss. Ja. Und da gibt es noch ein paar weitere Schritte, genau.
Ja, lieber Bernd, vielen Dank für dieses Gespräch, für diese Einsichten. Ich habe für mich wirklich ein paar große Stichworte mitgenommen, die mich auch zum Nachdenken bringen. Also einerseits ist das definitiv das Thema Vertrauen, dann auch das Thema Klarheit, nicht nur nach außen als Führungskraft, sondern ich kann nach außen nur Klarheit ausstrahlen, wenn hier drin auch Klarheit herrscht. Und das heißt, man darf immer zuerst mal in den Spiegel schauen. Oder anders gesagt, wenn man mit dem Finger auf jemanden zeigt, dann zeigen mindestens 3 Finger auf einen selbst. Und das ist auch ein sehr, sehr schönes Bild, das wir uns wirklich auch zu Herzen nehmen können. Also Vertrauen und Klarheit, das waren wirklich diese großen Themen, die ich hier für mich mitnehme. Vielen Dank dafür. Und lieber Bernd, jetzt hast du das Schlusswort. Bitte schön.
Mein Schlusswort lautet folgendermaßen. Wer sich beschwert über seine Mitarbeiter, der sollte immer sich überlegen, nach spätestens 3 Jahren hat jeder Chef, jede Führungskraft, jeder Unternehmer genau die Mitarbeiter, die er verdient. Also wenn man sich darüber beschwert, wenn man denkt, die sind nicht motiviert, liebe Führungskraft, lieber Chef, denkt mal drüber nach, woran es liegen könnte.
Ja, soweit mein Gespräch mit Bernd Gerob mit diesem wunderbaren und inspirierenden Schlusswort, das er uns da auch mitgegeben hat. Ich habe zwar gesagt, das letzte Wort gehört meinem Gast, aber ich muss trotzdem noch was sagen, nämlich ich will unbedingt auf die Webseite von Bernd Gerob hinweisen. Die findest du nämlich unter mehr-führen.de, führen mit UE. Du findest auch den Link dazu auf seine Webseite und natürlich auch auf unser Gespräch auf YouTube, wenn du uns gerne auch zusehen möchtest, findest du in den Shownotes zu dieser Folge. Und die Shownotes wiederum, die findest du unter ivanblatter.com/277 oder natürlich jetzt hier in deinem Podcast-Player, wenn du einfach ein ganz klein wenig nach unten blätterst. So, vielen Dank, dass du mir und Bernd zugehört hast und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, nutze deine Zeit, denn sie kommt nie wieder. Dein Ivan Blatter.